Wie viele Rinder müssen in Großbritannien geschlachtet werden, um die Rinderseuche BSE auszurotten? Darüber liegen und lagen die Regierung in London und die EU-Kommission in Brüssel im Streit, seit die EU Ende März ihr Exportverbot für Rinder und Rindfleisch über die Insel verhängt hat. Sie will es erst aufheben oder zumindest lockern, wenn London ein zufriedenstellendes Anti-BSE-Programm vorgelegt hat. Die Regierung Major und die britischen Landwirte wehren sich aber gegen die Forderung, ganze Herden oder gar den gesamten 11 Millionen Rinderbestand zu vernichten. Das sei nicht nötig und bedeute für Tausende von Bauern den Ruin. Zum britischen Vorschlag, der gestern Abend vorgelegt wurde, Klaus Schneckenburger aus London.
Nach wie vor ist alles, was aus dem britischen Landwirtschaftsministerium zum Thema BSE kommt, zumindest nebulös, in jedem Fall aber hochgradig verwirrend. In der vergangenen Nacht hat Agrarminister Douglas Hogg zu weiterer Unklarheit beigetragen. Er hat einen neuen Plan angekündigt, um das Vertrauen in britisches Rindfleisch wiederherzustellen und die Europäische Union zu bewegen, den Importstopp für britische Rindfleischprodukte aufzuheben. Die neueste Maßnahme sieht die gezielte Vernichtung von bis zu 40.000 Fleischrindern vor, deren Herkunft aus BSE-infizierten Herden sich eindeutig nachweisen lässt. Zu diesem Zweck soll der Stammbaum der Rinder überprüft werden, damit jene Tiere, die das höchste BSE-Risiko tragen, identifiziert werden können. Auf diese Weise, so Douglas Hogg, sei es möglich, die Zahl der Rinder, bei denen es zum Ausbruch von BSE kommt, um 30% zu senken. Damit ist die britische Regierung einer Forderung der Europäischen Union gefolgt, der zufolge sie Pläne zur Bekämpfung von BSE bis heute unterbreiten muss, damit die EU-Kommission am kommenden Montag darüber beraten kann. Unklar ist jedoch eine weitere Äußerung des Ministers. Er werde, so Douglas Hogg, die heute angekündigte Vernichtung von bis zu 40.000 Rindern nur umsetzen, wenn die EU zusagt, ihren Importstopp für zumindest einige Rindfleischprodukte britischer Herkunft aufheben zu wollen. In den vergangenen Tagen hatten die Briten bei den Beratungen in Luxemburg immer wieder angekündigt, schwerwiegende Schritte unternehmen zu wollen, wenn der Importstopp nicht aufgehoben werden sollte. Gefolgt ist diesen Drohungen jedoch bislang nichts.
Es ist 12.30 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Mit Ecke Durak am Mikrofon. Guten Tag. Bundeskanzler Helmut Kohl heute in seiner Regierungserklärung.
Die Menschen in Deutschland haben längst begriffen, dass wir echte, durchgreifende Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft brauchen, um mehr Wachstumsdynamik zu ermöglichen und Beschäftigungshemmnisse zu beseitigen. Und die Bürger wissen auch, dass dies nicht ohne nachhaltige und auch Sparmaßnahmen nicht geht. Durch bloßes Festhalten an Besitzständen werden wir keine grundlegenden Wende am Arbeitsmarkt schaffen.
Was halten Bürger davon? Jens Rosbach hat sich in Berlin umgehört.
Es ist schlimm, was sie machen, aber wahrscheinlich brauchen sie das Geld. Nur, dass sie es so ungleichmäßig machen, dass den Armen nehmen oder dem Volk nehmen, den ein Drittel schlecht Lebenden nehmen und nicht dem ein Drittel gut Lebenden. Das eigentlich halte ich für schlimm. Ansonsten werden sie das Geld schon brauchen.
Mitgehört hat Dr. Rolf Kroker, Chef, Volkswirt und Geschäftsführer im Institut der Deutschen Wirtschaft. Guten Tag zunächst einmal zu Ihnen nach Köln.
Ja, schönen guten Tag.
Sagen Sie, können Sie die Leute verstehen, wenn Sie da sagen, die da oben sollten erst einmal anfangen zu sparen? Ist das der Weg aus der Krise?
Also die Betroffenheit der Bürger ist natürlich verständlich, wenn es ans Portemonnaie geht. Aber man muss natürlich sehen, worum es geht. Es geht ja darum, dass wir Arbeitsplätze schaffen. Unser Hauptproblem ist die hohe Arbeitslosigkeit. Und es muss die erste Priorität haben, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen.
Herr Dr. Kroker, ja. Entschuldigen Sie, ich habe bisher aber noch keine überzeugende Antwort auf diese Frage gehört, wie denn durch diese ganzen Maßnahmen Arbeitsplätze geschaffen werden.
Ja, das will ich ja gerade erklären. Ja. Unser ein Hauptproblem, warum wir so viele Arbeitslose haben, ist, dass wir gegenüber den Hauptkonkurrenten auf den Weltmärkten einfach zu teuer sind. Und darum ist es wichtig, und dass hier versucht wird, die Arbeitskosten zu senken. Und da geht das Programm schon in die richtige Richtung. Unser Hauptproblem ist ja, dass unsere Personalzusatzkosten viel höher sind hier als in anderen Ländern. Dass also praktisch was zu dem normalen Lohn noch hinzugezahlt werden muss in Form von Sozialbeiträgen, Lohnfortzahlungen und anderen Dingen. Und hier setzt das Programm schon, meine ich, an der richtigen Stelle an, weil nämlich da diese Personalzusatzkosten und damit die Arbeitskosten gesenkt werden. Zum Beispiel Entlastung bei der Lohnfortzahlung oder Senkung der Beitragssätze zur Sozialversicherung unter 40% wieder, Verringerung der Vermögensteuer für Betriebe und Gewerbekapitalsteuer, Senkung der Solidaritätszuschlages, alles das entlastet Arbeitsplätze oder senkt die Kosten für Arbeitsplätze und macht Investitionen rentabler. Und daraus wird, das ist schon mal eine Überzeugung, werden dann auch mehr Arbeitsplätze resultieren und somit auch die Position dann insgesamt der Arbeitnehmer wieder verbessern. Insofern geht das hier in die richtige Richtung, nämlich Abbau der überhöhten Personalzusatzkosten. Und was in dem Zusammenhang auch wichtig ist, auch in Richtung Zielsetzung, mehr Arbeitsplätze zu schaffen, ist das, was in dem Programm drinsteht, in Richtung Erleichterung von Einstellungen. Und da ist es in der Tat so, dass der Kündigungsschutz vielfach eben dann doch eine Einstellungsbarriere ist. Denn überlegen Sie mal selbst, als wenn Sie Unternehmer wären und Sie wüssten nicht, ob Sie, wenn die Geschäfte mal schlechter gehen, von den Arbeitskosten, von den Belastungen nicht wieder runterkommen, ob Sie dann überhaupt jemanden einstellen. Und insofern ist das hier eine Erleichterung auch für die Einstellung von Arbeitnehmern. Ähnlich gilt das, was jetzt in diesem Programm drinsteht, in Richtung Erleichterung der Befristung von Arbeitsverträgen.
Kann dann Herr Dr. Kucker, ich muss Sie nochmal unterbrechen, weil ich zu einem Punkt gern erstmal zurück möchte, zu den, sagen wir mal, Lohnzusatzkosten.
Ja.
Zunächst einmal werden ja die Unternehmen entlastet. Und wer gibt uns jetzt die Garantie, dass die Unternehmen das für sie gesparte Geld auch tatsächlich in Deutschland in Investitionen umsetzen? Ich denke mal, wenn die Lohnkosten im Ausland so niedrig sind, dann müssten wir also auf dieses Niveau zurück, oder?
Also das heißt nicht, dass wir jetzt auf das Lohnniveau herunter müssten, sage ich mal, von Tschechien oder anderen Ländern.
Wie dann?
Nein, das ist ja, wir haben ja in diesem Land auch eine relativ hohe Produktivität. Und man muss schon beides zusammennehmen. Es wird ja auch relativ viel an produktiven Werten geschaffen hier in einer Stunde. Es wird ja nicht nur viel verdient, es kommt ja beides zusammen. Aber wenn man beides zusammennimmt, die Arbeitskosten auf der einen Seite und die Produktivität auf der anderen Seite, müssen wir schon feststellen, dass wir im Schnitt doch deutlich teurer sind oder schlechter dastehen als unsere wichtigsten Konkurrenten auf dem Weltmarkt. Aber das ist zu packen, das Problem. Man muss das nur angehen und jede Mark, die wir bei den Arbeitskosten runtergehen, insbesondere bei den Personalzusatzkosten, wo es ja gerade nicht an den Lohn des Arbeitnehmers geht, jede Mark, die wir hier wegschaffen, bringt uns mehr Wettbewerbsfähigkeit auf den Märkten und bringt uns mehr Arbeitsplätze.
Nun haben wir gehört, dass die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall Tarifsache ist. Das heißt, letztendlich müsste das Tarifsystem aufgeweicht werden.
Zunächst mal hat der Gesetzgeber jetzt ein Signal gesetzt und hat gesagt, wir reduzieren das in der und der Form auf 80% und ergänzen noch andere Dinge. Man kann es mit Urlaub anrechnen, das hat er alles jetzt an Optionen geöffnet. In der Tat ist es richtig, dass da vieles in Tarifverträgen geregelt ist, sodass also jetzt auch noch die Tarifvertragsparteien am Zuge sind, um hier das ein oder andere neu zu regeln.
Wir müssen an dieser Stelle leider schon das Gespräch beenden, aber ich denke, wir haben in den nächsten Sendungen im Deutschlandradio Berlin reichlich Zeit und Gelegenheit und auch die Pflicht, zu diesem Sparprogramm Stellung zu nehmen, Experten zu Wort kommen zu lassen, betroffene Bürger. Dies war Dr. Rolf Kroker, Geschäftsführer im Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, ein Chefvolkswirt, also schönen Dank erst einmal.
Hier ist der Deutschlandfunk. In einer Sondersendung berichten wir über das Ergebnis der Volksabstimmung zur Fusion der Bundesländer Berlin-Brandenburg. Redakteur am Mikrofon, Hans-Joachim Wiese.
Vor 10 Minuten haben die Abstimmungslokale in Berlin und Brandenburg geschlossen. Rund 4,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger waren aufgerufen, über den Zusammenschluss ihrer beiden Bundesländer zu entscheiden und über den Zeitpunkt der Fusion, 1999 oder erst im Jahre 2002. Ich begrüße Sie zu unserer Sondersendung hier im Deutschlandfunk, meine Damen und Herren. Im Jagdschloss Glienicke, direkt an der Grenze zwischen Berlin und Potsdam, begrüße ich meinen Kollegen Lutz Krieger. Herr Krieger, wie sieht die erste Prognose aus?
Ja, die erste Prognose ist, glaube ich, schon so genau, dass man sagen kann, damit hat man das, auch das Ergebnis dieser Abstimmung. Infas hat diese Prognose bis auf plus minus 2% vorgelegt vor wenigen Minuten und danach hat Brandenburg abgelehnt, Berlin zugestimmt. Sie können sich vorstellen, Herr Wiese, welchen Eindruck das hier gemacht hat. Und die beiden Akteure, die diese Abstimmung ja im Wesentlichsten vorangetrieben haben, das war Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe und Eberhard Diepgen, der regierende Bürgermeister von Berlin, die ja beide in den letzten Wochen wirklich in Ochsentour über das Land gezogen und geworben haben für diese Fusion. Sie sind beide hier und haben vor 2 Minuten sich draußen im Glienicker Schlosspark den Gesprächspartnern gestellt und haben eine Erklärung abgegeben und die bitte ich jetzt einmal einzuspielen.
Aber das Zukunftsprojekt ist an Brandenburg gescheitert. Wir müssen leider feststellen, dass damit ein Rückschlag für viele Vorhaben, die wir gehabt haben und viele Möglichkeiten, die sich ergeben haben, erwachsen könnte. Aber der Wählerwille gilt. Aus Hunderten von Gesprächen ist mir in den letzten Wochen deutlich geworden, welche Stimmungslage vorhanden gewesen ist. Eine Stimmungslage, die deutlich ausgedrückt hat, es ist ein sinnvolles Vorhaben, aber bitte nicht jetzt. Wir haben noch nicht verarbeitet die Veränderungen der letzten Jahre. Es ist nach meiner Überzeugung keine Entscheidung gegen Berlin gewesen. Es ist vielleicht, wenn man aus schlimmen Dingen etwas Freundliches abgewinnen will, ein Bekenntnis zu Brandenburg. Das, was wir als Hauptaufgabe vor uns sehen, nach diesem Scherbenhaufen, ist, Rückschläge in der Zusammenarbeit zu verhindern. Wir haben gute Anfänge gehabt der Zusammenarbeit und es wird nach meiner Überzeugung wichtig sein, jetzt Kooperation entschlossen fortzusetzen. Ich sehe keine Möglichkeit, in absehbaren Zeiträumen diesen Versuch zu wiederholen. Und ich sage es nochmal für mich ganz persönlich, es ist eine schwere Niederlage. Die Bemühungen waren vergeblich. Ich werde von morgen an in den nächsten Tagen dieses Gespräch suchen mit den Partnern, die ich für eine sinnvolle Weiterarbeit benötigen würde. Gratuliere dem regierenden Bürgermeister, Berlin hat es geschafft.
Herr Kollege Stolpe, meine Damen und Herren, beide Länder hätten zustimmen müssen. Und es bleibt bei der Tatsache, dass das Angebot der Politik von der Bevölkerung insgesamt nicht angenommen worden ist. Ich selbst habe Veranlassung, mich bei den Berlinerinnen und Berlinern zu bedanken. Es ist ein bei allen Unsicherheiten der ersten Prognose deutliches Signal der Bereitschaft, diese Stadt, die Probleme der Stadt anzupacken und zu lösen. Ich glaube, es ist hier festzuhalten, das alles ist nicht eine Absage an notwendige Zusammenarbeit und Koordination. Ich habe in der Vergangenheit vor allen Dingen auch immer feststellen müssen, dass in der alten DDR die Vorbehalte gegen die alte Hauptstadt der DDR noch sehr groß sind. Zu groß sind offensichtlich nach den Veränderungen der letzten 5 Jahre. Aber ich will auch dieses hier deutlich sagen, das Abstimmungsergebnis werte ich nicht als ein Votum der Brandenburger gegen Berlin oder ein Votum gegen das Zusammenwachsen in unserem Land insgesamt. Ich möchte ein Stichwort des Kollegen Stolpe hier noch ausdrücklich aufnehmen. Wenn wir in den vergangenen Wochen dafür geworben haben, dass eine enge Zusammenarbeit, auch institutionelle Zusammenarbeit sinnvoll ist für die Region, für die Menschen in der Region, für wirtschaftliches Wachstum, für auch Gestaltung der Umwelt, dann ist das nicht nach diesem Votum jetzt falsch. Ich glaube, es wird wichtig sein, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, um jetzt ein Gegeneinander zu verhindern. Ich jedenfalls werde zunächst dem Berliner Senat und dem Berliner Abgeordnetenhaus, aber dann auch der Regierung in Brandenburg vorschlagen, dass wir institutionelle Formen der Zusammenarbeit in der bewussten Koordination bei wichtigen Themen auch in der Zukunft schaffen werden. Das heißt nicht, dass man dieses Votum der Wähler ignoriert, sondern wir müssen dann den schwierigeren Weg gehen und dem muss sich die Politik stellen. Also diejenigen, die ja gerade nach Berlin und Brandenburg geguckt haben, weil sie ein Stück Koordination, weil sie ein Stück europäische Region der Zukunft hier sehen, sollen auch von mir heute wissen, die Arbeit an dieser europäischen Region der Zukunft geht weiter.
Das waren die ersten Reaktionen von Manfred Stolpe und Eberhard Diepken, vor wenigen Minuten aufgezeichnet.
In Potsdam ist jetzt unser Reporter Oliver Gers. Potsdam, diese alte Residenzstadt der preußischen Könige, sie wird nun also nicht die Hauptstadt eines künftigen Bundeslandes Berlin-Brandenburg sein. Mehrheitlich Katzenjammer bei Ihnen oder Jubel am S-Bahnhof Potsdam-Stadt?
Ja, von Katzenjammer ist hier überhaupt keine Spur. Die Leute fühlen eher Genugtuung, allerdings sind sie auch nicht euphorisch, dass es so gekommen ist. Die Stimmung ist eher emotionslos, wie es ja auch vor der Wahl so ein bisschen war, was sich ja auch in der Wahlbeteiligung dokumentiert. Und die Leute, die ich gefragt habe, meisten größtenteils waren sie der Meinung, dass die Fusion zu früh käme.
Interessieren würde mich nur, wie viele sich daran beteiligt haben. Wer überhaupt noch Interesse an was hat. Da die gescheitert ist, ist natürlich Quatsch. Denn das ist ja nicht in Ordnung, wa? Was wollen die noch mit Europa, wenn sie nicht mal hier so ein Land zusammenbringen?
Das war eher eine vereinzelte Stimme hier am Stadtbahnhof, nur die wenigsten waren enttäuscht.
Cottbus. Mit dieser Stadt verband man zu DDR-Zeiten das nahe Braunkohlenrevier und stinkende Kraftwerksschlote. Nach der Wende hatte Cottbus an der deutsch-polnischen Grenze es ungemein schwer, Anschluss zu finden, sein Image zu verbessern. Die Arbeitslosigkeit ist unverhältnismäßig hoch. Ein Lichtblick, die Bundesgartenschau im vergangenen Jahr, die für Cottbus ein großer Erfolg war. Kirsten Lemke in Cottbus hat den Oberbürgermeister der Stadt, Waldemar Kleinschmidt, CDU, am Mikrofon. Freude oder, das kann man ja, Freude kann man bei Ihnen sagen?
Nein, keine Freunde. Ich war immer ein Befürworter der Fusion, weil das ein richtiger Schutz für die Zukunft und eine Chance für die Zukunft gewesen wäre. Ist leider vertan und man muss den Willen der Bürgerinnen und Bürger nun anerkennen und das Beste nur daraus machen. Das ist keine Entscheidung gegen Westen. Nein, nein, das ist eine Entscheidung gegen Berlin, weil in der ehemaligen DDR ist alles nach Berlin reingesteckt worden. Berlin sollte die glänzende Hauptstadt der DDR sein. Und viele haben das noch so im Gedächtnis. Die 40 Jahre sind ja nicht in wenigen Jahren wegzulöschen und auszuradieren. Und aus dieser Angst, da wird wieder alles nach Berlin kommen, dann, wenn es zu dieser Fusion kommt, die hat dann viele doch abgeschreckt. Und das ist emotional. Und die Gegner haben da immer Argumente gehabt, emotional, die rationalen Argumente der Befürworter immer hinweggewischt haben.
Also kein Votum gegen die Einheit?
Nein, überhaupt kein Votum gegen die Einheit. Und das wäre auch schlimm, wenn das so gewesen wäre. Und aus meinen Diskussionen, ich habe ja mit vielen Bürgern diskutiert, war nie die Sprache zwischen Ost und West, überhaupt nicht. Sondern hier ging es immer gegen das große Berlin, das Moloch-Berlin, wie es in den 40 Jahren DDR leider der Fall war. Und das hat sich jetzt hier doch bemerkbar gemacht.
Dankeschön, das war Kirsten Lemke und der Oberbürgermeister von Cottbus, Waldemar Kleinschmidt.
Aufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in ein Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 183. Deutschland besteht aus 16 Ländern. Bald sollten es nur noch 15 sein. Am 6. April 1995 wurde ein Staatsvertrag zur Vereinigung der beiden Bundesländer Berlin und Brandenburg unterschrieben. Am 22. Juni haben die Parlamente der beiden Länder dem Staatsvertrag zugestimmt. Aber am 5. Mai wurde der Staatsvertrag von den Bürgern abgelehnt. Jedes der 16 Bundesländer hat sein eigenes Schulsystem. In Thüringen brauchen die Schüler bis zum Abitur nur 12 Jahre lang zur Schule zu gehen, aber in Hessen müssen sie 13 Jahre lang zur Schule gehen. In Thüringen gehen die Schüler nur 4 Jahre lang zur Grundschule, aber in Hessen können sie erst nach der 6. Klasse aufs Gymnasium gehen. Auch die Lehrerausbildung ist in jedem Bundesland etwas anders. Seit 1990 werden in den ostdeutschen Ländern viel weniger Kinder geboren als zu DDR-Zeiten. Wenn nach den Sommerferien das neue Schuljahr beginnt, kommen die Kinder in die Schule, die spätestens am 30. Juni 6 Jahre alt geworden sind. In den ostdeutschen Ländern werden das in den nächsten Jahren nur noch halb so viele Kinder sein wie zu DDR-Zeiten. Deshalb hat man in den ostdeutschen Ländern mehr Lehrer, als man in den nächsten Jahren in den Grundschulen und später auch in den anderen Schulen braucht. In Hessen hat die Zahl der Kinder nicht abgenommen. Aber viele Lehrer erreichen die Altersgrenze, deshalb hat man in Hessen zu wenig Lehrer. Deshalb sollen ab Ende August 50 Lehrer aus Thüringen in Hessen arbeiten. Und nächstes Jahr will man nach den Sommerferien noch weitere 200 Thüringer Grundschullehrer nach Hessen schicken. In Thüringen gibt es 6000 Grundschullehrer. Da es für viele von ihnen an den Thüringer Grundschulen bald keine Arbeit mehr gibt, werden viele gerne in Hessen arbeiten wollen. Sie müssen dann zwar nach Hessen umziehen, aber in den westdeutschen Ländern verdienen die Lehrer mehr als in den ostdeutschen Ländern. Von diesen Kosten zahlt Thüringen 75% und Hessen nur 25%. Aber in Thüringen hofft man, dass nach 5 Jahren die Hälfte von diesen 250 Lehrern in Hessen fest angestellt wird. Dann spart das Land für diese 125 Lehrer die Abfindungsprämien, die die Lehrer bekommen, wenn sie entlassen werden, weil es für sie nichts mehr zu tun gibt. Man will in Thüringen aber so wenig Lehrer wie möglich entlassen. Die meisten Lehrer, die man in Thüringen bald nicht mehr braucht, sollen umgeschult werden, sodass man sie für andere Aufgaben einsetzen kann. In Hessen gibt es Leute, die gar nicht damit einverstanden sind, dass Thüringer Lehrer hessischen Kindern Unterricht geben sollen, denn das sind Lehrer, die in der DDR ausgebildet worden sind. Sie haben kein Abitur, denn in der DDR begann die 4-jährige Lehrerausbildung an einer Fachschule schon nach der 10. Klasse, während man in den westdeutschen Ländern und seit 1991 auch in der ehemaligen DDR nur Lehrer werden kann, wenn man Abitur gemacht und mindestens 3 Jahre studiert hat. Aber in Ostdeutschland hat man bei allen Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst überprüft, ob sie akzeptiert werden können oder ob sie womöglich für den Staatssicherheitsdienst gearbeitet haben. Außerdem hat es viel Weiterbildungsmaßnahmen gegeben, damit die Lehrer den Unterricht nicht mehr so geben wie früher an den staatlichen Schulen der DDR. Wegen der gesunkenen Kinderzahl gibt es in der ehemaligen DDR auch zu viel Erzieherinnen. Und fast 1000 von ihnen hat man deshalb schon in den Westen vermittelt. Deshalb kann man vielleicht sagen, wenn das bei den Erzieherinnen geht, die in der DDR in Kindergärten und Kinderhorten gearbeitet haben, müsste das bei den Thüringer Lehrern auch gehen. Jedenfalls denkt man das bei der Thüringer Lehrergewerkschaft. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 183. Danke.
Musik.